Hey guys, what's up? This is Karan Hittner, and you're listening to The Upside, the fantasy football podcast with Christian and Raphael. It's going to be a great session. Make sure you guys continue to tune in for more.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist natürlich wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday der Woche 2. Raphael, Thursday Night ist schon rum. Wie war's?
War geil. Also ihr müsst auf jeden Fall auch in den Discord-Channel kommen. Von uns, da war auf jeden Fall einiges los. Ich hatte nur die meiste Zeit die Kleine auf dem Arm und konnte mich da nicht beteiligen. Aber die ist mir auch einmal fast runtergefallen beim Touchdown von OBJ. da war ich so euphorisch. Und der ja auch übrigens kein Touchdown war, aber egal, ich habe die Punkte natürlich gerne mitgenommen. Aber ja, war geil. Im Discord gibt es auch so einen Sprachchannel, da treffen sich dann auch Sonntagsleute. Also kommt vorbei, ist eine geile Community. Ihr müsst joinen auf jeden Fall. Takeaway, ja, also Bounceback von Odell haben wir gesehen. Chubb war gut. Mayfield hatte einen Bounceback, so wie ich das auch angekündigt habe. Wie gesagt, also OBJs Touchdown müsste man eigentlich zurücknehmen, denn er war vorher down. Aber gut, mich hat's gefreut, wie gesagt. Mayfield sah besser aus, hatte natürlich durch das Play-Action und die Rollouts gute Looks, ne? Aber gut, oder dass man sagt, der ist jetzt wieder da, ist anders, ne? Die Interception war auf jeden Fall auch grausig. Aber gut, ne, 19 Fantasy-Punkte, die nimmt man mit. Chubb sah wie immer gut aus, ne? 23 Touches, 133 Yards, 2 Touchdowns, 25,8 Fantasy-Punkte. Sehr, sehr nice. Und was passiert, wenn du so eine Vorstellung ablieferst? Die Leute haten dich auf Twitter, ne? Weil Kareem Hunt hatte ja 8,6 Yards per Carry und Chubb nur 5,6 Yards per Carry. Das heißt, Hunt ist der klar bessere Running Back, ne? Aber gut, so ist es halt, ne? Hunt ist halt auch ein Spieler, den man aufstellen kann, ne? Hatte 12 Touches, 2 Touchdowns, 23 Fantasy-Punkte. Hatte also ebenfalls einen guten Fantasy-Abend. Und zack, sagen die Leute, dass sie nächste Woche Chubb benchen würden, was ich absolut so gar nicht verstehen kann, ne? Also, wer das Spiel gesehen hat, der hat gesehen, dass außer im vierten Viertel Hunt einfach nichts gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viele Snaps der bis zum vierten Viertel gesehen hat. Vielleicht 4 oder so. Und dann kam der halt auf den Platz mit einer ausgepowten Defense, die halt Chubb mürbe gemacht hat. Ich verstehe es halt einfach nicht, ne? Für mich ist Chubb ein Running Back 2. Hunt ist für mich ein Flexer mit Upside, ne? Ist doch super, hast du 2 gute Running Backs. Chubb hatte 36 Snaps, ne? Hunt hatte 20 Snaps. Also einfach mal 16 mehr. Und da frage ich mich, wie die Leute darauf kommen, dass man jetzt Hunt über Chubb starten sollte.
Ja, Fakt ist, dass Hunt einfach effektivere Runner ist. Er hat einen EPA-Wert von 0,68, Win-Percentage added sogar 0,01, während Chubb einen EPA-Wert von minus 0, irgendwas hat, ein Win-Percentage added von minus 0, irgendwas hat.
Mit Sicherheit hat aber auch mehr Carries, ne?
Chubb, ja, natürlich. Das ist mit Sicherheit auch dem Spiel der Browns geschuldet, weil er eben viel auf First Downs und also auf Early Downs läuft und eben dann in die Wand rennt und nur seine 2 Yards macht. Deshalb, ja, ich, wie du schon sagst, ich würde mich freuen, einfach 2 gute Running Backs im Roster zu haben. Ich war ja sowieso immer schon auf dem Kareem Hunt Hype Train, von daher bin ich natürlich genauso glücklich, dass er auch für meine Begriffe besser aussah als Chubb, aber Chubb sah genauso gut aus, von daher passt das.
Ja, was ich bei den Werten halt nicht verstehe, dass Leute ankommen und irgendwie 10 Carries mit 22 vergleichen und dann sagen, ja, der hatte mehr Yards per Carry oder so. Das ist absolut mindblowing für mich, dass so ein Running Back, der gut aussah, der gut gespielt hat, der irgendwie 25 Fantasy-Punkte gemacht hat, dass du den irgendwie schlecht reden willst, ne? Das verstehe ich nicht. Also für mich ist das eine ähnliche Situation. Natürlich ist Hunt noch mal ein besserer Runner als Eckler oder so, ne, ist klar. Aber halt eine relativ ähnliche Situation, ne? Melvin Gordon und Eckler letzte Saison. Von daher ist doch geil. Du hast einen für die Flex, der ein High-End Running Back 2 ist, und hast da einen auf der Running Back 2 Position, der so ein Mid-Running Back 2 ist. Und warum freut man sich nicht darüber, sondern hatet? Das ist wie bei Clyde Edwards-Helaire. Ja, der hatte 6 Goal-Line-Carries, hat keinen gemacht. Ja, und jetzt? Der hat trotzdem 20 Fantasy-Punkte. Das ist immer dieses Jammern auf hohem Niveau, ne? Ich glaube, die Leute, die Chubb-Owner sind, können sich freuen. Und Leute, die Hand-Owner sind, können sich auch freuen. Natürlich limitieren sich beide ein bisschen im Upside, ne, weil die halt beide gut sind. Das wird ein bisschen Gamescript-abhängig sein. Ne? Wenn die Browns halt einen Rückstand aufholen müssen, dann wird Hand mehr Carries sehen. Aber wenn sie competitive sind und Gleichstand ist oder die Browns führen, dann wird Chubb halt Snaps sehen. Ne? Und Hand hatte mehr oder weniger nur Garbage-Time-Snaps, ne?
Naja, geht so. Habe ich jetzt nicht genau analysiert, wie viel der hat. Das kann ich gerne nochmal nachholen, aber so wie ich das in der Condensed Version gesehen habe, ist das auch so nicht ganz korrekt.
Ja, der hatte diesen Receiving-Touchdown, keine Ahnung, im zweiten oder dritten Viertel, wo der halt komplett alleine war. Und dann hat er halt im vierten Viertel fast, ich weiß auch nicht genau, ich war den ganzen Tag arbeiten, aber der hat bestimmt 80% seiner Runs im vierten Viertel gehabt.
Ja, ich werde das für euch analysieren. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass für alle Kareem Hunt-Owner, die können sich nämlich freuen, weil Kareem Hunt ist völlig Gamescript-unabhängig. Letzte Woche hat er schon mehr Snaps gesehen als Kareem Hunt war, als Nick Chubb war produktiver, diese Woche quasi genauso produktiv. Also Kareem Hunt ist für mich Gamescript unabhängig und eigentlich kann man das gleich auch über Chubb sagen, ne? Weil den werden sie sowieso auch immer pounden. Also ja, wie du schon sagst, ne? Man hat zwei gute Running Backs. Die Bengals, AJ Green, Raphael, was sagst du denn zu AJ Green?
Ja, also bin ein bisschen zwiegespalten. Zum einen sieht er, also ich hatte auch das Gefühl, dass die Bengals mehr mit zwei Tight End Sets gespielt haben. Das muss ich aber auch nochmal nachgucken. Ich hatte das Gefühl, die sind nicht so viel 11 Personnel gelaufen. AJ Green stand auch öfter mal an der Seitenlinie. Aber wenn AJ Green auf dem Platz stand, dann hat er den ersten Look bekommen von Burrow. Ne? Das ist schon mal gut. Er hatte auch sehr, sehr viele Air Yards, das wirst du mir gleich bestätigen können. Hatte viele Air Yards, viele Targets, hat glaube ich nur 3 oder 4 Receptions gehabt. Burrow hat ihn auf jeden Fall gesucht. Die Pässe waren nicht immer gut von Burrow, das muss man dazu sagen. Ne? Wären die on point gewesen, hätte AJ Green bestimmt 2, 3 Catches mehr gehabt. Man muss aber auch dazu sagen, dass der alte AJ Green oder ein Elite AJ Green bestimmt auch 2, 3 mehr so schon gefangen hätte. Ne? Deswegen bin ich etwas zwiegespalten. Für mich ist AJ Green immer noch ein flex-worthy Spieler. Da wurde er auch gedraftet, ne? Er wurde ja nicht in den Top 30 gedraftet oder so. Deswegen, es hat sich nicht viel geändert. AJ Green ist wieder da, man kann ihn spielen, das ist schon mal gut. Nur er hat so ein bisschen Spritzigkeit und so ein bisschen Awareness verloren. Aber es kann natürlich auch wiederkommen und wenn Burrow ein bisschen genauer wirft, dann hat AJ Green auch schon wieder einen Touchdown. Ne? Ich meine, den letzten Versuch in die Endzone, das war quasi ein One-Hander von AJ Green. An guten Tagen hätte der den gefangen, hätte dann einen Touchdown gehabt. Also von daher, ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber AJ Green ist immerhin spielbar.
Ja, das Target habe ich mir auch angeguckt, mindestens 5-mal und dachte mir nur, scheiße, wo findest du jetzt den Grund, das nicht AJ Green anzulasten? Aber war einfach scheiße von AJ Green. Also ja, vorher, ich habe mir das Spiel auch sogar 2-mal in der Condensed angeguckt, weil beim ersten Mal wollte ich schon meinen Joe Burrow-Rant loslassen, weil er einfach, ich wollte ihn schon mit Jimmy Garoppolo auf eine Stufe stellen, weil der selbst der schafft diese 5-10 Yards Pässe auf Tight Ends. Aber ja, beim zweiten Mal gucken ist mir dann aufgefallen, dass Joe Burrow eigentlich ziemlich gut war, hat so eine gute Pocket-Präsenz, gute Entscheidung getroffen, gute Awareness auch und einzig diese tief, also noch nicht mal tief in Anführungsstrichen, ne, die sind diese Pässe, die irgendwie länger als diese 10 Yards zum Tight End sind, die waren halt scheiße, ne? Also auch da, wo AJ Green im Aus ist, wo die Challenge kam.
Ja, das erste Play, ne? Das erste Play. Das war ein Fehler von Burrow. Ja, den muss der besser bringen genau. Und dann ist das ein geiler Catch. Ja.
Ja. Genau, und so, also da stimmt vielleicht einfach die Chemie nicht, was natürlich auch daran liegen kann, dass AJ Green nicht so viel trainiert hat in der Vorbereitung. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, AJ Green hat trotzdem das Zeug, weiterhin noch zu einem Top 20 Tight End wäre schön, Wide Receiver. Von daher, ich glaube da weiter an ihn und werde das mit Freude beobachten. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn ja in keiner Liga, aber ich habe ihn doch in einer Liga. Ich werde es trotzdem mit Freude beobachten. Ja.
Einer Dynasty. Sag mir mal kurz, wie viele Targets und Air Yards der hatte?
338 Air Yards. Jetzt nur in Woche 2 alleine. Pass auf, nur in Woche 2 alleine. 206 Air Yards hatte der gestern. Ja. Also, das ist halt schon, ne, wenn er die fängt, dann
Man kann sich mehr freuen, als sich abfacken, ne? Leute, ich weiß, AJ Green hatte jetzt kein gutes Spiel, das ist blöd, ne? Aber ihr habt den wann gedraftet? In der 6. Runde oder so? Also freut euch doch einfach, er sieht die Opportunity, ist doch geil. Er muss noch ein bisschen mehr klicken und vielleicht den einen oder anderen Pass besser anbringen. Dafür kann AJ Green den einen oder anderen Pass auch besser ja, besser fangen oder sich, ich wollte gerade sagen, mehr Mühe geben, aber einfach, dass er da ein bisschen mehr on point ist. Ja, und dann lübt das, ne? Also, er ist für mich auch so ein High-End Wide Receiver 3, Low-End 2, also das ist schon in Ordnung.
Ja, vor allem mit CJ Usamas Achillessehnenverletzung oder was hat er, glaube ich?
Achilles, ja, der ist out, ja.
Ja, mal sehen, was da passiert. Ja, ich bin gespannt. Das war's auch dann zum Thursday Night Football, würde ich sagen.
Wollen wir nicht über Mixon noch ein bisschen haten und Bernard? Oh. Weil Mixon kriegt keinen Hate, aber Schapp kriegt Hate ab.
Ja, das stimmt. Mixon war schon ziemlich scheiße, naja. Ja, was soll ich sagen?
Ja, scheiße war er nicht, aber er hat quasi dasselbe Problem wie Chubb, nur, dass die Browns halt viel mehr laufen, dass die Browns insgesamt viel besser sind und ja, dass Chubb einfach viel mehr Opportunity bekommt, ne, als ein Mixon. Mixon hatte 46 Snaps und Bernard 42. Das sind einfach mal 4 weniger, ne? Und darüber redet keiner. Der hatte ja auch 10 Fantasy-Punkte, der hat, glaube ich, auch 4 Catches gehabt oder so. Also Mixon sah auch gut aus und keine Frage, alles in Ordnung. Mixon ist auch weiterhin spielbar und safe und ich würde ihn auch weiterhin aufstellen, alles gut. Nur Bernard ist genauso ein Problem für Mixon wie Hunt für Chubb, nur dass es halt eine etwas andere Dimension ist von der Qualität her und dass die Brown oder Chubb das auch besser abfangen kann, weil die Browns halt insgesamt viel besser sind. Aber über Mixon würde ich mir mehr Sorgen machen als über Chubb und Chubb kriegt von allen Seiten Hate.
Ja, Gio vor allem halt im Passing-Game, das war schon irgendwie ganz komisch, fand ich, weil Mixon ja auch ein guter Receiving-Back ist, also ja, sehr komisch alles. Aber wie du schon sagst, Mixon stellt man halt trotzdem auf, ne? Da ist ja, also führt kein Weg dran vor, genauso wie Chubb übrigens, ne? Du hast eben gesagt, irgendwer hat gefragt, ob er den benchen soll, was natürlich völliger Schwachsinn ist, also genau.
Ja. Es ist aber das Ding, ne? Du hast ja auch einfach in der NFL nicht mehr diese 3-Down-Backs an jeder Ecke. Ja. Das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Und dementsprechend, ja, was willst du jetzt machen mit Chubb? Willst du denn jetzt, ist der jetzt dein Running Back 15 Season long oder dein Running Back 20? Ja, trotzdem stellst du ihn auf. Du kannst ihn ja nicht hinter Mark Ingram oder hinter Zach Moss oder hinter James Robinson oder so ranken. Das geht halt nicht. Deswegen Nick Chubb ist ein safer Starter.
So ist es. Genau, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wir müssen unser Gewinnspiel noch auslosen. Ich glaube, das sollten wir uns mal für Dienstag vornehmen, ne? Sollten wir uns mal vornehmen. Dann muss ich erwähnen, dass du einen räudige Defense-Artikel natürlich wieder online gestellt hast auf www.lead-blogger.de. Guckt da gerne vorbei. Ja. Haben wir in der Dienstagsfolge gesagt, dass wir das schriftlich nachliefern werden oder du. Und ja, auf patreon.com/upsidefantasy findet ihr auch Raphaels Rankings für die Woche 2.
Ein Hinweis noch dazu, mir wurde gesagt, dass ich die Matchups oder die Gegner in Klammern setzen soll, weil das verwirrt. Und ich habe tatsächlich mir die Mühe gemacht und dann auch noch die Abkürzung der Teams in Klammern gesetzt, damit das voneinander getrennt ist. Und wie gesagt, das sind erstmal die Vorab-Rankings und wenn jetzt die Folge rauskommt, also morgen, so Samstagmittag oder so, werden dann nochmal aktualisiert und dann können wir damit auf jeden Fall die Start-Sit gut über die Bühne bringen.
Geil, du tust alles für die Community, das freut mich, das freut die Community, geil.
An der Stelle auf jeden Fall nochmal riesen Dank an die ganzen Leute, die ihre Patreon-Abos erhöhen, ne? Also die sind bereits Mitglied oder sind schon Supporter und erhöhen dann einfach von 2 auf 5 oder von 1 auf 3 oder so. Also immer wieder, wenn ich das sehe, denke ich mir immer, boah, ist echt ein riesen Props an uns, ne? dass Leute dann sagen, okay, wir spenden noch mehr, ist einfach mega. Danke für den Support auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank euch, das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Also geil, danke sehr. Bevor wir zu den News gehen, habe ich mir eine neue Rubrik einfallen lassen, weil ich heute auf ein Zitat gestoßen bin. Das zweifelhafte Zitat der Woche. Mir fiel keine bessere Alliteration ein. Ich habe nach Adjektiven mit Z gesucht, aber.
Das muss besser werden. Das war nichts, das kann nicht so bleiben.
Ich habe sogar nach Synonymen für Zitat oder Quote gesucht, aber irgendwie. Das war auch heute. Ich lasse mir noch was einfallen. Aber das zweifelhafte Zitat der Woche war: But when our quarterback was completing every pass, we weren't discouraged about moving the football. But we love running the ball. We always have. And our running backs will get more carries as we move down through the schedule.
Von das wem? Ist auf jeden Fall Seahawks. Ja.
100%. Okay, von wem stammt dieses Zitat? Du hast recht, es ist von Pete Carroll. Pete Carroll möchte nach einem, ja, wie sagt man, fulminösen, ja, keine Ahnung, was auch immer, Spiel.
Tornadosturm.
Ja, nach einem Tornadosturm mit Russell Wilson lieber wieder Chris Carson und Carlos Hyde in die Wand laufen lassen. Also ja, viel Spaß dabei, liebe Seahawks-Fans. Das war's dann auch mit DK Metcalf erstmal, aber gut. Machen wir weiter mit den News. Da habe ich eben die Meldung bekommen, dass Running Back Philip Lindsay unlikely to play ist. Das heißt, Melvin Gordon kriegt wahrscheinlich einen Push nach oben, oder?
Ja. Ja, ja klar. Melvin Gordon auf jeden Fall aufstellen. Ich weiß, es geht gegen die Steelers. Barkley sah da nicht so gut aus, beziehungsweise, ja, so kann man das halt auch nicht sagen. Ne? Du musst halt auch den Coach der Giants kennen. Ne? Wir wissen, der Clapper, ne? Es ist der Clapper. Der hat halt dieses eine Play, was er dann dem Running Back gibt und dann läuft er halt jedes Mal in die Wand. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft Barkley einfach vor der Line of Scrimmage schon getackelt wurde. Vergleicht auf jeden Fall die beiden Coaches nicht, ne? Pat Shurmur ist ein wesentlich besserer Offensive Coach als der Clapper. Von daher, Melvin Gordon ist auf jeden Fall ein Start. Also auf jeden Fall, auch wenn es gegen die Steelers geht, der wird da auf jeden Fall 70-80% der Carries bekommen und ja, Melvin Gordon ist ein Start, definitiv.
Royce Freeman, kann man den dann mal für dieses Spiel aufnehmen?
Nein, ja, nee, also den spielst du auch nicht. Also
genau,
den spielst du
nicht. Das würde ich auch sagen. Dann kommen wir zu den Wide Receivern und das Erste, was schon Anfang der Woche rumging, ist, dass Mohamed Sanu zu den 49ers wechselt oder beziehungsweise noch nicht mal wechselt, sondern einfach, ja, er war Free Agent, da unterschreibt. Würdest du ihn irgendwo aufnehmen?
Nur in Dynasty, sonst nirgendwo.
Ja, ich hab mir gedacht, Mohamed Sanu ist ja Wide Receiver eligible für Fantasy-Formate. Das heißt, wenn sie ihn auf Quarterback einsetzen und er macht dann ordentlich Punkte, also das könnte schon echt ein Stil werden, wenn ihr den vom Waiver pickt.
Könnte gut werden, ja. Ich meine, die Connection ist da, ne, mit Shanahan. Aber ich würde es nicht tun. Da gibt's bestimmt bessere Optionen auf dem Waiver Wire als Mohamed Sanu. Aber wie gesagt, in Dynasty kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja, ja also, ne, Scherz beiseite, wenn die 49ers ihn auf Wide Receiver einsetzen wollen, dann würde ich da auch die Finger von lassen. Dann, Kenny Golladay ist immer noch questionable, wird wohl heute oder wird trainiert haben. Very limited mal wieder, wie letzte Woche schon. Das verheißt dann eben nichts Gutes für das Wochenende.
Ja, also Spieler, die donnerstags nicht trainieren, und das hat er ja nicht getan, das ist immer sehr, sehr besorgniserregend.
Ja. Jamison Crowder ist fix out. Das heißt, die Jets haben irgendwie gar nichts mehr. Aber gut, die brauchen sie auch nicht, weil die haben ja einen ähnlichen Quarterback. Also das, ja, kann ja auch nichts.
Ja, Deep Shot Perryman, ne, wenn man ganz verzweifelt ist. Und ansonsten halt Herndon und das war's.
Ja, stimmt, Herndon haben sie noch, genau. Und der nächste, der out ist AJ Brown. Was macht das mit Corey Davis und eventuell dann eben auch Jonnu Smith?
Ja, starten. Also Corey Davis auch starten. Bei dem Matchup musst du ihn fast bringen. Das kommt natürlich drauf an. Ne? Dann werden jetzt wieder Fragen kommen wie, keine Ahnung, Hollywood Brown oder Corey Davis. Dann ist natürlich immer noch Hollywood. Oder Keen Allen oder Corey Davis. Ja, immer noch Keen Allen. Aber Corey Davis kriegt auf jeden Fall einen ordentlichen Bump nach oben. Wo genau der landen wird, muss ich nochmal genau evaluieren. Aber der wird einen ordentlichen Bump bekommen. Weil es geht gegen Jacksonville, ne?
Ja, das ist auch das Einzige, was mich positiv stimmt, weil sonst Corey Davis ist ja erst so richtig aufgeblüht, als dann tatsächlich mit Ryan Tannehill, mit AJ Brown das Ganze so geklickt hat, ne? Deswegen vermute ich das schon, dass es auch ein bisschen mit AJ Brown zusammenhängt, aber gerade gegen die Jaguars würde ich auch sagen, also da, das ist ein gutes Matchup, ne?
Die haben ja gesagt, im letzten Spiel AJ Brown oder die Coverage von AJ Brown hat es halt ermöglicht, dass man Corey Davis so oft anwirft.
Genau.
Und deswegen, das würde ein bisschen dagegen sprechen, dass wenn er jetzt komplett alleine ist, aber die spielen halt gegen Jacksonville und deswegen ist das definitiv ein flex-worthy Start.
Ja, genau. Dann haben wir noch zwei schwierige Fälle. Das ist einmal Cortland Sutton, der ist eine Game-Time-Decision.
Nicht spielen.
Und ja, gut, Cortland Sutton hat auch am Montag schon nicht gespielt, ne? Das heißt, es verändert sich da so gesehen nichts. Also Jerry
Jones. Aber geht auch gegen Pittsburgh, ne?
Ja.
Ich würde, also wenn Cortland Sutton in ist oder spielt, würde ich den nicht aufstellen.
Ja, es kommt natürlich immer auf die Optionen an, aber da gebe ich dir vollkommen recht,
klar.
Der zweite ist Henry Ruggs, der hat auch nicht trainiert. Ist natürlich, wie du schon sagst, immer schwierig, wenn die Leute nicht trainieren. Sollte er ausfallen, was macht das zum Beispiel mit Waller, Renfro und Bryan Edwards vor allem?
Ja, für mich Renfro der interessanteste von denen. Also Waller natürlich auf Tight End ist, startest du sowieso. Aber Renfro wird dann sehr interessant, definitiv. Also der ist dann so ein Low-End, Wide Receiver 4 oder so, also den kann man definitiv in die Flex packen, in tieferen Ligen. Brian Edwards fand ich jetzt so, was ich gesehen habe von dem Spiel letzte Woche, fand ich nicht so sexy. Aber klar, wenn man desperate ist, kann man den auch aufstellen, aber der den größten Push bekommt Renfrow.
Ja, ich würde tatsächlich behaupten, wenn Henry Ruggs out ist, dann bekommt Brian Edwards den größten Bump, denke ich. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann, also es kommt wie gesagt auf die Optionen an, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann tatsächlich spielen lassen würde.
Ja, das Ding ist, Edwards wird ja bestimmt gegen Lattimore spielen, ne?
Ja, das hatte ich auch wieder recht. Also ja, das stimmt und ja, also sehr schwierig. Also ich würde trotzdem so einen Corey Davis oder so natürlich allemal lieber als einen Brian Edwards spielen lassen, ne? Brian Edwards ist dann schon was für die tieferen Ligen. Ja, auf Tight End gibt's keine News, sofern ich nichts vergessen habe oder übersehen habe. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Stars.
Ja, warte, wir haben noch, lass mich mal kurz gucken. Wir haben noch James Conner, Full Practice, ist full to go. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Leute. Miles Sanders ist bei 100%, hat voll trainiert. Godwin ist noch im Concussion, trainiert aber wieder, soll also geklärt werden. Der stand ja ganz hart auf der Kippe, dass er nicht spielt am Sonntag. Also der könnte auch wieder fit werden, das müsst ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Und Amari Cooper ist auch expected to play. Hat er da Enkelprobleme?
Da fällt mir übrigens einen, den ich noch vergessen habe, ist Michael Thomas. Michael Thomas ist ja unklar, ob er spielen wird. Hat ja High Ankle Sprain, glaube ich, ne? Sollte am besten mal ein paar Wochen aussetzen, aber er will ja through spielen, also mit Verletzung spielen. Und ja, was machen wir damit?
Ja, was meinst du denn? Was ist besser? Er setzt jetzt 3-4 Wochen aus oder er spielt mit dieser Verletzung halt durch?
Ich sag, wenn er jetzt 2-4 Wochen, keine Ahnung wie viel, aussetzt, dann wird er weiterhin mein Wide Receiver 1 sein. Und wenn er durchspielt, dann ist er halt ein durchschnittlicher Wide Receiver, mit dem ich Bauchschmerzen habe.
Genau so sehe ich das auch. Also wir haben halt hier eine schlechte Situation für Fantasy-Owner. Ne? Auf der einen Seite fällt Michael Thomas halt im besten Falle unserer Meinung 3 Wochen aus. Und du hast halt nach diesen 3-4 Wochen, je nachdem, hast du halt wieder einen Wide Receiver 1. Oder er fällt nicht aus und du musst den halt aufstellen jede Woche. Genau. Und hast halt dann Alvin Kamara, Saquon Barkley-like Nummern mit dieser High-Ankle-Sprain. Wir haben es letztes Jahr gesehen. Das hatte die ganze Saison hatte das gehandicapt. Ja. Und deswegen würde ich auch sagen, als Michael Thomas-Owner würde ich lieber Michael Thomas jetzt verkaufen, weil wenn er spielt, wird er dir jetzt die ganze Saison versauen. Und wenn er halt 3 Wochen aussetzt, hast du ihn halt 3 Wochen nicht zur Verfügung. Deswegen, meiner Meinung nach, müsst ihr Michael Thomas verkaufen. Im besten Fall macht ihr es so wie Christian. Erzähl mal von deinem geilen Trade. Also ich finde den geil. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Auf der anderen Seite, derjenige, der Michael Thomas bekommen hat, hat halt, ja, ich hab's ja gerade gesagt, ne, entweder hat er jetzt in 3 Wochen halt einen Wide Receiver 1 oder er muss ihn halt in der Saison mitschleppen. Aber aus meiner Sicht hast du den Trade auf jeden Fall sehr gut eingefädelt. Erzähl mal von deinem Trade.
Ja, ich habe ihn tatsächlich in unserer Upside-Hörerliga gekriegt, an Position 12, wie auch immer das geht. Wahrscheinlich, weil die alle auf dich hören und Running Backs gedraftet haben, die sich erst verletzt richtig haben. Auf jeden Fall.
Ja, gut, dass die Wide Receiver alle fit sind.
Ja, wie Michael Thomas, wie man sieht. Auf jeden Fall habe ich ihn da an Position 12 gekriegt, genau. Das Schöne ist, ich habe tatsächlich das Angebot noch nicht mal selber gemacht. Ich muss gerade mal gucken, ob ich den Verlauf sehen kann, wie der Trade zuerst kam. Boah, nee, das kann ich nicht mehr sehen. Ich glaube, mir wurde angeboten DJ Shark für Michael Thomas im 1-zu-1-Tausch.
Den hätte ich schon direkt angenommen.
Da war ich auch schon überlegen tatsächlich, ja. Da war ich am Überlegen und ich habe mir dann gesagt, komm, der geht bestimmt noch weiter. Weil ich bin ja einer, ich verhandle nicht gerne, ne? Und ich weiß aber, dass super viele Leute gerne verhandeln. Deshalb bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Der hat auch, glaube ich, ich war zwischen 2 Spielern am Schwanken. Ich glaube, Paris Campbell und Ronald Jones. Und ich dachte mir, Ronald Jones wird er nicht abgeben. Wenn er den gedraftet hat, dann findet er den geil, macht er nicht. Deswegen wollte ich erst Paris Campbell anbieten, beziehungsweise holen. Dann habe ich aber doch gecountert und gesagt, DJ Shark und Ronald Jones für Michael Thomas. Und ja, habe jetzt Michael Thomas abgegeben für DJ Shark und Ronald Jones. Ich habe damit mein Running Back Problem so ein bisschen gelöst, weil ich habe auf Running Back nicht viel, weil ich eben nicht Running Back Heavy gegangen bin. Ich habe da Antonio Gibson, James Robinson und das war's. Ach, Philipp Lindsay habe ich noch, aber das war's dann auch schon. Von daher habe ich mein Running Back Problem gelöst, habe DJ Shark noch als Michael Thomas Ersatz dazu gekriegt. Also ich bin zufrieden.
Ja, ich auch. Also wenn man das natürlich aus der Sichtweise sieht, wie wir, ist das gut, ne? Es gibt, wie gesagt, es gibt auch andere und es gibt bestimmt 100 Leute, die sagen, ey, der Trade ist voll geil für den Michael Thomas Owner oder den neuen Michael Thomas Owner. Ich habe auch Michael Thomas abgegeben in einem schlechteren Trade, meiner Meinung nach. Ich hätte diesen Trade jemand anders nicht empfohlen, aber ich habe Michael Thomas gestern getradet für Odell Beckham und Latavius Murray. Beckham hat ja glücklicherweise den Touchdown gemacht. Aber man muss auch sagen, in der Liga, wo ich Michael Thomas getradet habe, habe ich noch Le'Veon Bell, der auf IR ist. Ja. Und wir haben halt eine relativ deepe Liga. Das heißt, da ist auch nicht viel auf dem Waiver Wire. Und glücklicherweise habe ich da noch Tre'Quan Smith bekommen vom Waiver Wire. Den habe ich dann auch noch zusätzlich abgegeben, weil derjenige dann noch Tre'Quan Smith haben wollte. Also ich habe Michael Thomas, Tre'Quan Smith für Latavius Murray und Odell Beckham getradet. Das würde ich nicht unbedingt jedem empfehlen, weil ich auch nicht so super confident bin bei bei Odell Beckham, aber an DJ Chark zum Beispiel all day long. Und deswegen finde ich deinen Trade besser, aber ihr seht hier, wir bei Upside, wir sagen Michael Thomas traden.
Ja, ja, aber vor allem ist es auch ein Win-Win-Trade halt, ne? Weil mein Trade-Partner, die Haubentaucher Hannover, die haben auf Running Back zum Beispiel Kenyon Drake und Todd Gurley, brauchen Ronald Jones so gesehen nicht, weil wir haben nur einen Running Back-Spot und dann eben drei Flex-Positionen. Und deshalb hat er eben jetzt Michael Thomas in der Spitze als Wide Receiver dazu bekommen. Ne? Da war er ein bisschen dünn mit Amari Cooper und Henry Rux, genau. Und Deebo Samuel hat noch dabei. Also ja, ich finde, das ist einfach ein Win-Win-Trade. Und ja, so kann es eben gehen im Laufe der Saison. Ne?
Genau, also das auch nochmal dazu. Ne? Ist kein Blame an irgendjemanden, der jetzt mit mir getradet hat oder mit Templer getradet hat. Also man kann Trades auch gut 50-50 oder 60-40 oder ganz knapp 55-45 oder so. Also das ist keine klare Sache. Aber ich bin halt auch so mega verunsichert bei Michael Thomas, dass mir halt beide Varianten nicht gut gefallen. Erstens, dass er vielleicht 3-4 Wochen ausfällt oder dass er da halt mit der Verletzung spielt. Finde ich beides nicht geil, weil ich habe keinen Bock, meine ersten 3-4 Matchups zu verlieren. Ja. Und deswegen habe ich halt Michael Thomas auch getradet. Ja. Und du halt auch. Das fand ich halt ziemlich lustig. Und
Ich bin schon übrigens 0-1 gegangen, muss man dazu sagen. Ne? Wegen eben DeSean Jackson, Antonio Gibson und so hatte ich aufgestellt. Also es war ein Griff ins Klo alles.
Ja, genau. Ich habe in der Liga, wo ich den getradet habe, bin ich auch 0-1 gegangen. Das war ja einer von zwei, wo ich verloren habe. Deswegen, ich war auch unter Zugzwang. Ich kann mir das nicht erlauben, einen Michael Thomas auf IR zu packen 3 Wochen. Genau. Oder mit einem verletzten Michael Thomas zu spielen. Ich musste handeln, weil ich ja noch Le'Veon Bell auf IR habe. Deswegen, ja, es kommt immer auf das Team an. Ne?
Genau. Ja, jetzt habt ihr einen schönen Trade-Einblick auch direkt bekommen zum Start-Sit-Saturday. Und ich würde sagen, jetzt können wir übergehen zu unseren Start-Sit-Empfehlungen. Und ich beginne mit den Quarterbacks. Mein erster Quarterback-Start ist Tom Brady. Und zwar deshalb, weil Mike Evans einfach, ja, good to go ist. Letzte Woche ja noch hart angeschlagen. Chris Godwin ist zwar unklar, wie gerade gesagt von Raphael, aber ich glaube, dennoch wird Brady ja gegen die Panthers Secondary einfach Punkte aufs Board zaubern. Also man hat es ja letzte Woche gesehen, dass die eben nicht so grandios ist. Von daher Tom Brady ein bisschen eingegroovt jetzt auch mit der Offense im ersten Praxistest, sage ich mal. Und ja, ich bin diese Woche voll bei Tom Brady. Man muss dazu sagen, die ganzen Starts und Sits, die wir hier erwähnen, ne, also natürlich startet ihr Lamar Jackson, Patrick Mahomes und vielleicht sogar mit Ausnahme Aaron Rodgers. Aber wir sagen euch natürlich hier die Starts, die ihr noch vom Waiver Wire kriegen könnt.
Ja, wenn wir bei Aaron Rodgers sind, Tom Brady oder Aaron Rodgers?
Also so wie Aaron Rodgers letzte Woche aussah, würde ich da tatsächlich Aaron Rodgers nehmen bei dem Matchup.
Ja, ich habe Rodgers auch über Brady. Russell Wilson oder Tom Brady?
Also ich komme da später nochmal drauf, aber ich glaube tatsächlich, dass Belichick die Seahawks in den Run zwingen wird. Und wenn Pete Carroll ihm quasi das schon anbietet, den Elfmeter quasi schon bereitlegt und den Torwart aus dem Tor holt, dann denke ich, würde ich da Tom Brady nehmen.
Ja, also wie gesagt, ich bin da auch bei dir und Tom Brady ist für mich auch ein Strong Start. Ich habe ihn auf 8, Quarterback 8. Klar, gegen Carolina, easy call. Mein Start ist Matthew Stafford at Green Bay. Ich meine, klar, ne, hatte Stafford ein schlechtes Spiel gegen die Bears? Ja, hatte er. Aber er hatte 42 Passversuche, ne, Platz 6 unter allen Quarterbacks, hatte 297 Yards, ein Touchdown, eine Interception und 23 Yards am Boden übrigens, was auch nicht schlecht ist, ne? Aber insgesamt natürlich nicht gut, aber er hatte 16 Fantasy-Punkte, ne? Das hat dich also nicht gekillt. Er hatte jetzt irgendwie nicht 11 oder 12 oder so. Also 16 ist halt immer noch schlecht, ne? Aber es ist so, dass man sagen kann, okay, er hat mir nicht die Woche gekostet. Und erinnern wir uns, der Game-Winning-Touchdown von Swift, den er einfach mal hat fallen lassen, hätte Stafford auf 23 Fantasy-Punkte gebracht, ne? Und damit wäre er Quarterback 9 gewesen. Und von daher, wenn du mich fragst, Matthew Stafford, ein super Start, wenn er auf deinem Waiver-Wire ist, mit hoffentlich Golladay zurück, was man jetzt nicht weiß, ne? Aber ja. Die Lions haben halt Trash-Cornerback, ne? Die nacheinander ausgefallen sind, von denen vielleicht nur Okuda zurückkommt. Und das wird halt einfach ein Spiel from behind und die werden passen müssen. Also let's go. Also ich finde Matthew Stafford ist auf jeden Fall auch ein guter Start, aber ich würde auch Brady bevorzugen. Aber Stafford ist meine 11.
Sehr gut. Ich habe noch einen Sleeper, den man wahrscheinlich nicht mehr als Sleeper betrachten kann. Und das ist Gardner Minshew. Der hat nämlich in Woche 1 ja,
Every-Week-Starter.
Raphael ist genauso auf dem Hype-Train wie ich. Aber er ist lass mich mal gerade gucken, wie er überhaupt in unseren Upside-Bowl-Ligen vergeben ist. Gardner Minshew ist nur in 2 von unseren 12 Upside-Bowl-Ligen. Deshalb, also Gardner Minshew hat in Woche 1 übrigens nicht mal richtig deep geworfen, ne, und trotzdem schon abgeliefert. Also sein Rushing-Floor vor allem macht ihn zu einem geilen Starter. Dann sein ganzes Spiel. Gardner Minshew ist sowieso der geilste Typ. Also wir sagen ja immer mal, ihr müsst euer Team auch mögen. Und wenn ich Gardner Minshew im Team hätte, heilige Scheiße, ich würde mein Team lieben. Also give me Gardner all day long. Ne? Ich bin dabei.
Ja, definitiv. 100%. Ich bin ganz bei dir. Gardner Minshew war ja auch einer meiner Sleeper vor der Saison. Und ja, geiler Typ einfach. Muss man lieben. Und würde ich auch aufstellen. Würdest du lieber Carson Wentz gegen die Rams spielen oder Gardner Minshew gegen die Titans?
Fragst ja genau den Richtigen. Natürlich Gardner Minshew.
Eben. Um deine Wentz-Fehler auch mal nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Okay, nice. Ja, ich habe auch Wentz hinter Minshew. Und Carson Wentz ist auch einer meiner Sits. Spielt er gegen die Rams. Ich glaube, die O-Line bekommt wahrscheinlich Lane Johnson wieder, ne? Aber die wurden so aufgefressen von der Front aus Washington. Das war halt unnormal, ne? 8-6, 40% der Snaps war Carson Wentz under pressure.
Ja, 6 ist natürlich auch eine Quarterback-Stat, ne?
Es ist eine Quarterback-Stat, das ist richtig. Ist nicht?
Ja, doch, doch, aber ich Entschuldigung, ich hab nur wieder blöd was reingeworfen, was gegen Wentz
also. Hält. Also, ja. Also wegen Wentz, okay. Ich habe jetzt gedacht, wir wollen darüber reden, ob das eine Quarterback-Stat ist, aber ja, ist eine Quarterback-Stat. Ja, und jetzt kommt halt Aaron Donald. Ja, über Aaron Donald braucht man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ist ein kranker Mensch und hat neben sich noch Spieler, die dann freien Zugang auf Carson Wentz haben. Also Carson Wentz, wenn möglich, auf jeden Fall sitten. Mein Quarterback 17. Das heißt, ich sehe immer noch, dass er einen recht hohen Floor hat. Aber wenn ich könnte, würde ich halt 16 Quarterbacks vor ihm auf jeden Fall spielen. Einen, den ich nicht vor ihm spielen würde, ist Teddy Bridgewater at Buccaneers. 19,4 Fantasy-Punkte gegen die Raiders. Das war auf jeden Fall gut. Aber anders als bei Stafford mit dem Game-Winning-Lost-Touchdown von Swift, hatte Teddy Bridgewater auch eine 75-Yard-Touchdown, ja, Bombe auf Robbie Anderson mit dabei. Und wie gesagt, diese Buccaneers-Defense, ich hatte das in der letzten Folge gesagt, hat Drew Brees bei 160 Yards gehalten. Also wenn ich könnte, würde ich Teddy Bridgewater auf jeden Fall sitten. Auch in der Superflex zum Beispiel würde ich gucken, ob ich da vielleicht nicht einen anderen Quarterback auf die Superflex stellen würde. Ich habe echt arge Bedenken, dass die Buccaneers da die Panthers so, ja, schon ziemlich auseinandernehmen.
Ja, da bin ich bei dir. Ich habe ja wie immer keinen Sit, weil ich ja sowieso meine Quarterbacks streame. Deshalb mache ich direkt weiter mit Running Backs. Und mein erster Running Back Start, wie soll es natürlich anders sein, ne? Marlon Mack ist ja out, ist Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, weil die Vikings die 7 meisten Punkte letzte Woche an Running Backs abgegeben haben. Taylor ist jetzt der klare Leadback der Colts. Die Colts sind Favorit. Also es läuft alles in die Hände. Es spielt alles in die Karten von Jonathan Taylor. Jonathan Taylor ist auch, muss ich nochmal sagen, klar der Leadback. Naheem Hines ist eine gute PPR-Option, aber Jonathan Taylor ist der Back, den ich von den Colts haben will. Und starten will.
Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Jonathan Taylor ist ein Running Back 1, ne? Rest of Season.
Ja.
Der ist einer der besten O-Lines, hat keine Konkurrenz. Naeem Hines, halt in der Austin Eckler-Rolle von letztem Jahr oder jetzt in einer abgeschwächten Kareem Hunt-Rolle. Also Hines ist auf jeden Fall auch ein guter Flexer, definitiv, ne? Würdest du lieber Austin Eckler gegen die Chiefs oder lieber Jonathan Taylor gegen Minnesota spielen?
Lieber Jonathan Taylor gegen Minnesota.
Okay, Taylor oder Drake gegen Washington?
Oh, der ist tough. Da wäre ich eher bei Drake.
Der ist nur tough, weil du Arizona-Fan bist, weil sonst ist klar Taylor, oder? Gegen Washington, gegen diese Front, meinst du?
Nee, also ich, ja, gegen die Front von Washington ist vielleicht gut, ja, aber Cliff Kingsbury weiß ja, gute Fronten eben auch anders zu bezwingen. Kenyon Drake ist ja kein, ich mag Kenyon Drake ja nicht so, weil er so ein geiler Runner ist. Running backs don't matter, wie ihr alle wisst. Ich mag Kenyon Drake, weil er einfach von dieser Arizona Offense profitieren wird. Und ich glaube, dass Kenyon Drake mehr Punkte macht als Jonathan Taylor zum Beispiel.
Okay, ja, ich hatte knapp beieinander. Ich habe Drake auf 14, Jonathan Taylor auf 11. Ja, beides gute Starts auf jeden Fall. Mein erster ist Mark Ingram gegen die Texans. Das wird vielleicht jetzt viele verwundern. Aber die Texans waren halt auch so kacke gegen den Run, ne, im Season-Opener. Die haben ja Clyde Edwards-Helaire einfach machen lassen, was er wollte. Ich gehe von einem Comeback-Game von Mark Ingram aus. Ich starte ihn völlig selbstbewusst. Ich gehe davon aus, dass er da rüber walzen wird. Und Mark Ingram über J.K. Dobbins würde ich auf jeden Fall spielen. Und Mark Ingram ist für mich ein super selbstbewusster Start.
Ja, da scheiden sich ja diese Woche echt die Geister, ne? Aber ich bin da voll auf deiner Seite. Ich würde auch Mark Ingram starten und Mark Ingram vor allem auch über J.K. Dobbins starten. Also ja, da bin ich halt zu 100% bei dir. Nice. Und jetzt pass auf, ich bin ja jetzt schon 100% bei dir und jetzt habe ich eine ganz besondere Überraschung für dich. Mein zweiter Running Back Start der Woche ist Raheem Mostert.
Nein, ey, das ist ja wie Weihnachten und Silvester und alles zusammen.
Oder?
Das ist ja der Knaller.
Geil, ne? Habe ich mich auch richtig drüber gefreut den ganzen Tag, dass ich den musste ich unbedingt bringen. Weil, also, es ist eigentlich klar, die 49ers werden die Jets komplett vernichten. Die werden denen die Hosen ausziehen und ich weiß nicht was alles. Also, gut, außer wenn Garoppolo natürlich noch schlechter spielt als sonst schon. Und ich glaube, das eröffnet halt super viel Raum für Raheem Mostert. Das Risiko dabei ist natürlich, sie lassen dann am Wochenende auf einmal plötzlich Jeff Wilson frei. Also, das kann bei den 49ers natürlich auch immer passieren. Oder Tevin Coleman war wegen der Air-Quality zum Beispiel letzte Woche nur so schlecht und oder nur so wenig genutzt und eskaliert dieses Wochenende. Das ist immer das Problem beim 49ers Backfield. Aber wenn ihr Raheem Mostert gedraftet habt, dann ist euch das sowieso scheißegal. Ich habe euch ja davon abgeraten. Wenn ihr ihn habt, dann sind euch die ganzen anderen Running Backs scheißegal und dann lasst ihr ihn starten. Die Jets-Defense ist ganz gut gegen den Run, aber ich bitte euch, ne, come on, die 49ers werden die komplett zerstören.
Ja, das ist das Ding, ne? Wenn die eins können, die Jets, dann halt den Run verteidigen, ne? Aber ja, ich gehe von einem eher Low-Scoring-Game aus und ich glaube, es wird sehr, 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 sehr viel gelaufen. Und Kittle ist ja noch nicht mal active. Also, wenn der auch noch ausfällt, also die werden halt die ganze Zeit laufen, ne? Deswegen habe ich auch gesagt, Mostert draften, weil das ist ein Run-First-Team und er ist da der Rushing-Leadback und ja. Für mich, ja, geil, geiler Start. Bin ich ganz bei dir. Wenn ich meinen nächsten fertig habe, frage ich dich gleich mal, wen du von denen starten würdest. Weil mein nächster ist nämlich Ronald Jones von den Buccaneers. Ja, der hatte ja 19 Touches, ne? Und Fournette nur 6. Und sah halt gegen die Saints halt, ja, ich hab's ja gesagt im Takeaway, ne? Der sah so gut aus, der sah so geil aus. Ich hab mir echt gewünscht, dass Fournette nicht da wäre. Weil dann wäre Ronald Jones ein Every Week Running Back 2 Starter. So muss man halt gucken, die nächsten Wochen, wie viel Fournette da noch eingreifen wird. Aber diese Woche ist er mein Running Back 22 tatsächlich, ne? Ronald Jones gegen Carolina habe ich noch gar nicht gesagt. Bei Carolina ist halt Trash vorne, hinten, in der Mitte, rechts, links, oben, unten, überall Trash. Und deswegen Ronald Jones starten. Und da wir jetzt hier drei so ungefähr in derselben Range haben, oder ich habe den in derselben Range, mit Raheem Mostert habe ich auf 18. Mark Ingram auf 21 und Ronald Jones auf 22. Wen hättest du denn von den dreien am liebsten?
Ich bitte dich, wen fragst du das? Ronald Jones, der neue CMC, den ich seit ungefähr fast einem Jahr schon anpreise und sage, den müsst ihr auf jeden Fall draften. Also, wer wäre ich denn, wenn ich jetzt wen anders nehmen würde als Ronald Jones? Meinen My Guy.
Geil. Okay, nice. Ja, cool. Okay. Ja, es ist sehr eng, ne? Also die ich finde die drei sehr eng. Aber wie gesagt, meine Top 24 Spieler sind alles Starter, Easy Starter. Und ja, startet die alle, die sehen die, ja, richtig geil.
Ja, Roger spielt ja vor allem auch gegen die, du hast es, weiß nicht, ob du es gesagt hast, die schlechteste Run-Defense. Also da muss was kommen. Damit wären wir bei Sitz, ne?
Ja.
Ja, hervorragend. Und dann mache ich direkt los mit meinem ersten Aufreger. Und zwar ist das Devin Singletary. Devin Singletary sieht jetzt schon weniger Opportunity als Zach Moss. Er hatte ja die gleiche Anzahl an Attempts. Dafür hat Singletary nur 2 und Zach Moss 9 Attempts in der Red Zone gehabt. Singletary hatte dafür natürlich 7 Targets, Moss nur in Anführungsstrichen 4. Ja, und viele werden euch die Buffalo Bills Running Backs empfehlen, weil eben letzte Woche die New England Patriots so viele Rushing Yards gegen die, gegen die Miami Dolphins hatten. Und jetzt wissen wir alle, Cam Newton ist dann natürlich völlig eskaliert und die Rushing Yards gegen Miami kamen halt vor allem durch Cam Newton. Miami war gegen Running Backs Nummer 14 Defense der Liga. Das heißt, es ist irgendwo so im Mittelfeld, also ganz normal. Und ich möchte Devin Singletary einfach nicht haben. Wenn ich einen haben will von den Bills, dann ist es Zach Moss.
Ja, genau. Also vom ganzen überschwänglichen, von der ganzen Euphorie hier bei mir, habe ich Zach Moss total vergessen vor meinen Starts. Der ist auch einer meiner Running Back Starts.
Ja, siehst du.
Es ist ja so gekommen, wie ich ja. Ja, genau. Es ist ja so gekommen, wie ich die ganze Offseason über vermutet habe, ne? Dass Zach Moss halt der Mann Inside Five auch ist. Er hatte ja auch 2 Targets und 3 Carries gegen die Jets Inside Five. Also nicht nur Rushing, nicht nur Rushing Floor, sondern auch Target Floor. Also hat daraus dann noch einen Touchdown gemacht. Bei diesem guten Matchup, ich pack Moss easy in die Flex, ne? Ist mein Running Back 25. Also ich bin da echt strong diese Woche. Und demzufolge, ja, Singletary habe ich auf 30. Also Moss ganz klar über Singletary. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Antonio Gibson oder Nyheim Hines, die nehme ich alle beide über Devin Singletary. Ne? Also Singletary ist eher ein Sit diese Woche, ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
Sehr schön.
Also sagen wir mal so, ich habe keinen richtigen Sit. Ne? Aber ich will halt die Euphoriebremse ein bisschen drücken und ein bisschen sagen, wartet erstmal noch eine Woche ab. Und zwar, das ist Joshua Kelly. Der ist mein Running Back 35, das heißt, der ist definitiv in der Flex Consideration. Aber ich würde ihn diese Woche gegen die Chiefs noch nicht bringen. Gut, es gibt 2 Seiten natürlich. Ne? Entweder machen die Chargers das so, dass sie wie letztes Jahr halt mit dem Run versuchen gegen die Kansas City Chiefs. Das Ding ist aber, wenn die Chiefs einmal davonlaufen, punktemäßig, dann werden die halt mehr passen und dann wird Eckler halt, ja, also ich gehe davon aus, dass Eckler diese Woche deutlich mehr als nur ein Target sehen wird und dann wird Joshua Kelly so ein bisschen hinten dranhängen. Er hat natürlich diesen Floor in der Red oder in der 5-Yard-Zone oder 10-Yard-Line, hat er seinen Floor, weil er da die Carries bekommt, aber ich würde diese Woche gegen die Chiefs halt erstmal abwarten, weil die Chargers halt overall so scheiße aussahen, dass ich davon ausgehe, dass die Kansas City Chiefs die dass es ein richtiger Blowout wird. Und deswegen würde ich Joshua Kelly erstmal diese Woche nicht aufstellen.
Sehe ich tatsächlich, bin ich auch wieder bei dir. Auch wenn durch Justin Jacksons Verletzung jetzt natürlich Joshua Kelly ein sehr schönes Target ist. Aber du hast es ja vorher auf den Punkt gebracht. Ich habe noch einen Sit und das ist Benny Snell. Und Benny Snell ist für mich selbst ein Sit, wenn Connor nicht spielt, wonach es ja im Moment eher nicht aussieht. Das sieht ja so aus, als würde James Connor spielen. Und die Steelers Rushing Offense war echt mies im ersten Spiel, würde ich sagen. Snell war so der einzige Lichtblick, der sah auch viel spritziger aus als Connor vorher. Was mich so ein bisschen, also was bei mir Bedenken auslöst, sage ich mal, ist, dass Zach Banner, der Right Tackle, ist angeschlagen. Guard David DeCastro ist angeschlagen mit Knieproblemen, glaube ich. Und der andere Guard, Wisniewski, hat auch irgendwas. Ich weiß gerade leider gar nicht was, aber er ist auch verletzt und man weiß nicht, ob er spielen wird. Also da würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle den Verletzungsstatus monitoren. Und wie gesagt, selbst wenn Connor out ist, bitte guckt euch den Verletzungsstatus der Offensive Line an. Weil das ist für den Running Back eben essentiell. Und wenn die nicht fit sind, dann würde ich Benny Snell eben nicht starten.
Ja, schon sehr lustig auf jeden Fall heute die Folge, weil wir uns so oft einig sind. Das Geile ist, ich habe halt James Conner auch als Sit, ne? Weil
ja,
der ist zwar full to go, ja. Hast du auch?
Ja, also genau, dasselbe gilt natürlich, wenn James Conner spielt, ja.
Ja, James Conner, wie gesagt, der hat trainiert, der hat voll trainiert, ne? Soll auch spielen. Aber wer das Spiel gesehen hat gegen die Giants, ne, der hat auch gesehen, wie scheiße James Conner aussah. Das muss man halt auch mal sagen, ne? Wir haben zwar alle darüber geredet, dass Benny Snell dann halt abgerissen hat und James Conner out war und man war auf dem Benny Snell Hype Train. Aber man muss ganz klar sagen, James Conner sah auch ziemlich scheiße aus in dem Spiel. Und es wurde ja auch schon gesagt, dass selbst wenn James Conner fit ist, dass Benny Snell seine Carries sehen soll, das macht beide Running Backs für mich zu klaren Sits. Also James Conner ist für mich auch ein Sit. Ich würde zum Beispiel Zach Moss oder James Robinson easy über James Conner spielen. Der ist für mich höchstens ein Flex-Spieler. Und da kommt es dann auch auf die Optionen an. Zum Beispiel Naeem Hines oder so hat für mich mehr Upside. Oder Antonio Gibson hat mehr Upside. Aber jetzt so Sony Michel, Joshua Kelly oder James Conner würde ich immer noch James Conner nehmen. Aber ich würde echt die Optionen abwarten. Und James Conner, wenn überhaupt, nur in die Flex stecken.
Ja. Sehe ich dann eben genauso. Dementsprechend können wir direkt zu den Wide Receivern kommen, richtig?
Ja, da haben wir auch direkt Breaking News, ne?
Ja.
Golladay ist official out.
Ja, pass auf. Ich habe ja meine Starts vorbereitet. Deswegen packe ich jetzt den Start, den ich als letztes als besondere Überraschung für unsere Hörer hatte, packe ich nach vorne. Und zwar ist Golladay officially ruled out. Und ich habe, wenn Golladay ausfällt, was er jetzt tut, Quintus Cephus als mein Start. Ja, Quintus Cephus ist, wenn Golladay out ist, was heißt, es ist, nochmal dazu gesagt, ein Must-Start, weil er hatte in der ersten Woche 10 Targets und diese 10 Targets waren die meisten von den Lions in Woche 1. 35% Air-Yard-Share auch. Und das Wichtige dabei ist noch, er hat ja nur 3 Catches, aber von seinen 10 Targets waren eben auch nur 4 catchable. Und ich war ja im Draft schon hoch auf Cephus und habe ihn ja in allen Dynasty-Ligen geholt, wo ich ihn kriegen konnte. Und holy fuck, der wird auf jeden Fall komplett eskalieren. Da lege ich mich fest.
Okay, das ist crazy. Du sagst so in deiner jugendlichen Leichtsinnigkeit, der ist ein Must-Start. Das ist auf jeden Fall krass. Würdest du DK Metcalf gegen die New England, ja, würdest Quintus Cephus über Metcalf spielen?
Ja.
Okay. Julian Edelman gegen Seattle oder
Cephus? Das nicht, weil ich ja davon ausgehe, dass ich bin ja dieses Jahr auch diese Woche auch hoch, was die New England Patriots Passing Offense angeht. Also ich glaube ja, die Seahawks werden Cam Newton zum Beispiel an seinem Rushing hindern und da muss er einfach passen und das kann er dann mit Edelman machen. Deswegen Edelman würde ich vor Quintus Cephus starten.
Okay, ich habe noch 2, die so flex-worthy sind auf Wide Receiver. Will Fuller gegen Baltimore oder Quintus Cephus?
Quintus Cephus.
das ist so geil, love it. Okay, einen habe ich noch für dich. N'Keal Harry oder Quintus Cephus?
Ja, da gilt natürlich das Gleiche wie für Edelman. Also, ja, da bin ich bei Harry tatsächlich, ja.
Ja? Okay, krass. Ja, sehr geil, sehr geil. Also ich bin da raus, also ich würde Quintus Cephus nicht spielen. Ich würde eher TJ Hawkinson spielen und der wird, glaube ich, abrasieren. Und ich bin gespannt, ey. Ja, wird auf jeden Fall spannend.
Ja, wie sagen immer alle auf Twitter, don't add me. Ich weiß bis heute nicht, was das soll und was damit gemeint ist, aber don't add me. Das sagt man irgendwie so, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall Marvin Jones auch über Quintus Cephus spielen. Obwohl ich Marvin Jones jetzt nicht als Wide Receiver 2 habe, sondern als High-End Wide Receiver 3. Aber ja.
Ja, spielt einfach mit Cephus. Dann läuft die Sache. Spieltag gewonnen.
Ja, okay. Okay. Einer meiner Starts, den würdest du auf gar keinen Fall, würdest du Quintus Cephus über Hollywood Brown spielen, oder? Hollywood Brown at Houston oder Quintus Cephus? Come on. Come on.
Hollywood Brown ist halt schon eine fiese Nummer, ne? Weil, also einerseits ist die Ravens. Also die passen halt nicht so krass viel, aber die Passing-Offense der Ravens sah halt auch schon geil aus letzte Woche. Ja. Boah, da würde ich Hollywood Brown auf jeden Fall über Quintus Cephus spielen, ja.
Ja, Hollywood Brown, let's go. Hollywood Brown wird hart, glaube ich. Das wird richtig boomen. Ich würde Hollywood Brown auch echt, also in jede Line-Up stellen. Gegen diese Houston Defense, also das wird echt unschön. 5 Receptions, 6 Targets, 101 Yards letzte Woche, 15,1 Fantasy-Punkte gegen Cleveland. Die Texans Defense, das habe ich mir nochmal angeschaut, erlaubte letzte Saison die 9 meisten Punkte an Outside-Wide-Receiver und letzte Woche auch direkt wieder 2 Touchdowns an diese Outside-Wide-Receiver, also die Texans sind einfach brutal schlecht und Lamar Jackson wird einfach immer besser, dieser Typ wird einfach, also ich weiß gar nicht, wenn ich Lamar Jackson höre, lese, sehe, direkt habe ich ein Grinsen im Gesicht. Der wird immer besser, der wird immer geiler. Hollywood ist fit, läuft mehr Routen, steht öfter auf dem Feld. Das wird auf jeden Fall richtig knallen und Hollywood Brown starten.
Ja, läuft. Also bin ich bei dir. Ich habe noch zwei andere und der erste davon ist, wie soll es anders auch sein, also ich bin ja, ich liebe ja meine Spieler und Paris Campbell ist genauso einer. Letzte Woche hat er die meisten Targets gesehen von den Colts und einen Air-Share von 37% auch. Die Vikings Secondary sah tatsächlich gar nicht mal so gut aus, würde ich sagen. Und Rivers wird Campbell eben gut einzusetzen wissen, also Paris Campbell ist für mich auch einer meiner guten, selbstbewussten Starts.
Ja, definitiv. Paris Campbell habe ich auch richtig Bock drauf. Starte ich auch. Mein White ist für 35. Den werde ich aber, glaube ich, noch ein bisschen hochpushen. Wie gesagt, morgen kommen dann die offiziellen Rankings, so nenne ich das mal. Ja, ich mache dann noch Michael Gallup gegen die Falcons. Michael Gallup für mich auch ein Must-Start. 5 Targets, 50 Yards gegen die Rams. Nur jetzt geht's halt gegen die Falcons, ne? Und die sind einfach unfassbar schlecht da hinten in der Secondary. Die erlaubten einfach mal 229 Yards gegen die Wide Receiver von den Seahawks. Also, ja, was soll ich sagen, ne? Go for Gallup auf jeden Fall. Mein Wide Receiver 27, ich habe richtig Bock. Ich würde Gallup auch über Paris Campbell spielen. So geil bin ich auf den diese Woche. Also, Michael Gallup, ja, das wird echt, das wird übel.
Ja, geil, das freut mich, weil ich habe neben Michael Gallup noch CeeDee Lamb als Start. Die Cowboys Passing Efficiency war die drittbeste letzte Woche. Die Pace, die sie hatten im Passing, war die zweitbeste nach Atlanta übrigens. Also die Cowboys sind quasi gemacht dafür, die Falcons auseinanderzunehmen. Die Falcons sind ebenfalls gemacht dafür, viele Punkte zu kreieren. Ich glaube, es wird ein High-Scoring-Game. Ich glaube, beide werden passen. Und CeeDee Lamb hatte schon die zweitmeisten Targets letzte Woche. Jetzt ist Blake Jarwin natürlich auch noch out. Was einige Targets dann, so denke ich zumindest, über die Mitte frei werden lässt. CeeDee Lamb hat ja im Slot gespielt. Und ja, da haben die Falcons halt auch richtigen Code am Start. Ne? Zudem ist eben noch Dalton Schultz ist der Jarwin-Ersatz und der ist eben auch noch Code. Also das heißt, nur Code, CeeDee Lamb aber nicht. CeeDee Lamb könnt ihr starten, genauso wie Michael Gallup. Michael Gallup, CeeDee Lamb und Murray Cooper, für mich ein geiler DFS-Stack diese Woche. Also das läuft.
Ja. Ja, CeeDee Lamb ist sowieso der geilste, weiß ja jeder, der Absacker.
Das stimmt, ja, genau.
Ich liebe ihn sowieso und ja, sneaky Start auf jeden Fall. Aber ich würde Gallup über CeeDee spielen.
Ja, schwierig. Ich habe die tatsächlich auf einer Stufe. Wenn du mich jetzt fragen würdest, da wüsste ich jetzt gar keinen Rat, ja.
Ja. Gut, dass ich da bin und dir sage, dass Gallup über Lamb. Naja, aber kann genauso sein, dass Lamb eine bessere Woche hat, will ich gar nicht sagen. Ich bin ja Lamb-Fan und der sah auch einfach geil aus, auch after the catch. Ist ein richtiges Biest und
ja. Ja, ich glaube, die werden beide Punkte aufs Board bringen, von daher läuft die Sache. Dann komme ich zu meinem Sit und der erste Sit ist natürlich, also klar, Sammy Watkins, ihr spielt Sammy Watkins jetzt einfach nicht, weil wenn ihr Sammy Watkins jetzt spielt, macht ihr genau denselben Fehler wie letztes Jahr und das wollen wir bitte nicht.
Aber ich muss mal suchen, wo ich den habe. Ach hier habe ich den auf 59.
Ja, aber ja, was glaubst du, wie viel Prozent der Leute lassen jetzt starten, weil er in Woche 1 wieder so gut war?
Ja, ich will es gar nicht hören, weil ich spiele noch gegen die Chargers, ja. Die haben einfach Desmond King, die haben Chris Harris Jr. Also kannst du, Sammy Watkins kannst du nicht starten.
Richtig.
Yep, Sammy Watkins auf jeden Fall nicht aufstellen. Dann Devonta Parker gegen Buffalo, auch auf jeden Fall nicht aufstellen. Da kam auch oft im Discord, kam eine Frage zu Devonta Parker, ey, nicht aufstellen. War limited mit Hamstring, kämpft schon die ganze Woche damit oder schon seit 2 Wochen damit. Spielt gegen Tre'Davious White, klarer Sit, also auf gar keinen Fall Devonta Parker aufstellen.
Ja, letzte Woche schon ein schwieriges Matchup gehabt, diese Woche auch. Also ja, Devonta Parker, es kommen auch noch bessere Zeiten, ne?
Kommen bessere Zeiten, genau. Also dieser Hamstring ist halt auch immer so eine Sache. Du musst ihn halt auskurieren. Der hat halt letzte Woche schon Probleme damit gemacht, hat es dann probiert gegen die Patriots. War ja auch ganz gut, hatte 4 Catches, glaube ich, für 45 Yards. Ist dann raus gewesen aus dem Spiel und hat jetzt die ganze Woche nicht trainiert. Und selbst wenn der active geruled wird, kannst du den einfach nicht bringen gegen White. Das geht nicht. Ja.
Genau, mein Sit. Ich hatte eben schon mal irgendwas zu Metcalf gesagt und mein anderer Sit neben Sammy Watkins ist DK Metcalf. Ich hab's ja schon gesagt, ich glaube einfach, Belichick wird die Seahawks zum Laufen zwingen und mit dem Elfmeter und dem Torwart, dies, das, habe ich ja schon gesagt. Gilmore ist zudem natürlich noch der Cornerback und ich bin da raus.
Ja, absoluter Shutdown-Cornerback, ne, Stephon Gilmore. Ich weiß, DK zu sitten nach einer 95-Yard-Performance plus Touchdown tut weh, ja, tut weh. Aber gegen die Patriots, gegen Stephon Gilmore, keine Chance, keine Chance. Dann, wen ich noch sitten würde, ist Brandon Cooks gegen Baltimore. Ist immer noch limited im Training. Dann auch gegen die Ravens, die nur knapp 100 Yards zugelassen haben an die Wide Receiver letzte Woche gegen die Browns. Auf jeden Fall auch ein Sit. Und wenn du noch keinen mehr hast, dann würde ich meinen letzten auch noch nennen.
Ja, mach. Ich habe keinen mehr.
Genau, das ist DeSean Jackson gegen die Rams. Letzte Woche nicht mal unbedingt seine Schuld, dass er so versagt hat. Ne? Du hast es ja letzte Woche angesprochen. War, glaube ich, Air Yard Leader sogar, ne?
Ja, ja, über 200 Air Yards gehabt, ja.
Ja, ja. Hatte nur 2 Catches, irgendwie 7 Targets. Ja, wie gesagt, der hatte auch eine relativ hohe Snap-Percent. Ich glaube, 37 von 68 Snaps oder so gelaufen. Aber ja, größtenteils auch ohne Jalen Reagor, ne, der ja auch wieder zurückkommt. Und es geht dann noch zusätzlich gegen Jalen Ramsey. Also auf jeden Fall pass it, weg damit. Nimmt etwas anderes. DeSean Jackson für mich ein klarer Sit.
Ja, sie wollen DeSean Jackson ja mehr einbinden, wurde auch gesagt seitens der Eagles. Also es wäre für mich tatsächlich nicht so ein klarer Sit bei seinen Air-Yard-Zahlen und allem Pipapo. Aber ich verstehe natürlich deine Argumentation, ja. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, ja, du würdest auf jeden Fall einen Gallup über den Jackson starten. Also ja, ich habe jetzt keinen vergleichbaren hier, den, ja, weiß ich nicht.
Ja, ich würde CeeDee Lamb über DeSean Jackson
starten. Ja, ja, genau. Ja, davon bin ich natürlich dann auch ausgegangen, ja.
Ich würde auch Christian Kirk über DeSean Jackson starten.
Pass auf, Quintus Cephas oder DeSean Jackson?
DeSean Jackson.
Ja, guck. Da, du Hund. Da startet natürlich dann Quintus Cephas, ja. Aber ja, DeSean Jackson, ich bin da tatsächlich gar nicht so niedrig wie du, aber verstehe das.
Mein Wide Receiver 48 übrigens, also ist immer noch, ja, in der Low-End Flex Consideration, aber ja. Ich würde ihn eher sitten. Ja.
Alles klar. Dann kommen wir zu den Tight Ends und da fange ich natürlich wieder an, bla bla, man kann es langsam nicht mehr hören, mit Hayden Hurst. Hayden Hurst hat zwar wenig Targets in Woche 1 gehabt, aber er hat die Falcons und übrigens auch alle Tight Ends in Routes Run angeführt. Also, ja, wofür kam er aufs Feld? Um Routen zu laufen quasi, ne? So kann man das sagen. Er hat bei 66 Snaps ist er 45 Routen gelaufen, das heißt bei 68%, wie gesagt, der beste Wert für Tight Ends. Und sowas will man eben haben, große Opportunity, großes Volume für Tight Ends. Und ja. Also Hayden Hurst wird auch jetzt gegen die Seahawks dann ordentlich eskalieren, hoffentlich. Und damit darfst du deinen ersten Talent nennen.
Hurst gegen Dallas, ne? Seahawks spielen gegen New England.
Entschuldigung. Ja, ich war noch in letzter Woche. Ja, ja. Danke sehr.
Ja, Hayden Hurst würde ich auch Video starten. Da kamen auch viele Fragen. Ja, startet man. Wen ich aber über Hayden Hurst starten würde, ist Jared Cook. Weil die spielen bei den Raiders. Und Michael Thomas ist ja höchstwahrscheinlich out, über den haben wir eben ja schon gesprochen. Hatte 5 Catches, 80 Yards gegen die Buccaneers und ja, das sind an sich ja schon mal gute Zahlen und die Targets werden halt steigen mit Michael Thomas out oder wahrscheinlich out, ne? Stand jetzt ist er noch nicht out, was ja auch bei Sleeper dann, du kannst ihn ja noch nicht auf IR packen, was einen ziemlich aufregt. Aber ja, Jared Cook für mich ein klarer Start auf Tight End.
Ja, würde ich mitgehen, wenn Michael Thomas dann eben out ist, definitiv. Kommen wir gleich noch zu, gleich kommt noch eine Frage zu anderen Saints-Spielern, aber ich mache weiter mit meinem zweiten Tight End und zwar ist das O.J. Howard und über O.J. Howard, komischerweise redet kein Schwein über O.J. Howard und ich frage mich, wieso? Letztes Jahr noch ultra gehypt, dann viele enttäuscht, dieses Jahr hervorragend in die Woche 1 gestartet und kein Schwein redet über O.J. Howard und kein Schwein will ihn haben, also er sah für mich zumindest viel explosiver und auch spritziger aus als Gronkowski. Wir hatten ja schon von Anfang an von Gronkowski abgeraten. O.J. Howard hatte 6 Targets, davon 2 auch in der Red Zone, den höchsten A-Dot, und das hat mich wirklich gewundert als Tight End, ne, bei den Buccaneers, und auch den höchsten Air-Yard-Share aller Tampa Bay Receiver, also A-Dot von 12,5 und Air-Yard-Share von 27%. Und also, ja, Tom Brady ist sowieso bekannt dafür, seine Tight Ends irgendwie einzubeziehen. Von daher, O.J. Howard hat endlich seine Breakout-Season dieses Jahr und ich lasse ihn auf jeden Fall starten dieses Wochenende.
Ja, würde ich auch. Wenn er auf dem Waiver ist, würde ich mir den auch holen. Ich habe noch Chris Herndon, weil einfach kein anderer Jets-Spieler da ist, außer Perryman. Crowder ist out, der da einfach die größte Gefahr ist. Auch Le'Veon Bell im Passing-Game, in Anführungszeichen Gefahr. Also ich würde Herndon, wenn ich ihn hätte im Line-Up, würde ich ihn einfach auch spielen lassen, weil, ja, wo sollen die hinwerfen? Ne? Das ist halt, die Jets sind einfach, komplett Trash.
Ja, wirklich, es war wirklich erschreckend in Woche 1, was da geliefert wurde, ja. Dann lasst ihr natürlich Logan Thomas starten gegen die Cardinals, auch wenn George Kittle letzte Woche nicht so gut aussah, aber da hat Buda Baker größten Anteil daran und man wird sehen, wie die Cardinals tatsächlich gegen Titans verteidigen können dieses Jahr. Ob Logan Thomas der nächste Darren Waller wird, Woche 2 wird uns schlauer machen und ja, von daher ist das nochmal so ein Deep Start. Ihr werdet vielleicht Logan Thomas vom Waiver geholt haben, warum auch nicht, hat ja eine hervorragende Woche, also den lasst ihr natürlich auch starten, ne?
Mein erstes. Würdest du O.J. Howard oder Logan Thomas starten?
Also für den Floor würde ich Howard nehmen und für das Ceiling Logan Thomas.
Ja, ich hätte andersrum gesagt.
Echt? Ah, krass, okay.
Ja, weil ich glaube, wenn Gronkowski noch ein bisschen weniger spielt, weil er halt komplett scheiße ist oder geworden ist, ne? Und O.J. Howard noch ein bisschen mehr spielt, dass da das Ceiling bei O.J. Howard höher ist.
Ja, ich weiß halt nicht einzuschätzen, also ich weiß Logan Thomas' Leistung in der ersten Woche nicht einzuschätzen, ne? Ob er jetzt wirklich immer diese Targetanzahl sehen wird oder nicht. Und das ist so ein bisschen mein Problem, deswegen.
Ich glaube auch, Logan Thomas ist so ungefähr wie Chris Herndon halt relativ safe, dass sie da ihre 5-6 Targets sehen.
Okay.
Mit Glück vielleicht 4-5 Receptions für 50 Yards und dann halt eine solide Woche haben. Und bei O.J. Howard ist halt, ja, da ist halt Sky the Limit.
Ja.
Und deswegen hat er für mich mehr Upside als die beiden zum Beispiel.
Ja, okay, dann wissen wir zumindest mal, warum wir das genau unterschiedlich sehen. Ja, aber passt ja. Mein Sit der Woche ist Noah Fant. Und zwar, du hast es am eigenen Leib erfahren, die Steelers-Defense ist einfach stark gegen Titans, ne? Evan Ingram wurde komplett geshutdowned, sagt man das so?
Der sah aber auch scheiße aus, ne?
Der sah scheiße aus, gut, das kommt noch dazu. Aber ja, also er hatte 43 Routen ist er gelaufen, das hat zu 2 Receptions geführt und 1,9 Fantasy-Punkten übrigens. Also Noah Fant von daher wird vielleicht ein bisschen mehr reißen als Evan Ingram, aber für mich trotzdem diese Woche mein Sit.
Ja, wenn Sutton ausfällt, dann wird es ein bisschen interessanter auf jeden Fall.
Das ne? stimmt, ja, das stimmt, ja.
Ne, aber Lindsay ist auch schon mal out, das heißt, wird vielleicht auch ein bisschen weniger Running Back Targets geben. Also ja, ich bin dann nicht so skeptisch wie du, ich würde ihn immer noch eher als ein Chris Herndon starten, zum Beispiel, weil er einfach auch ein guter Receiving Tight End ist, ne, Noah Fant.
Ja, das stimmt.
Aber ja, mein klarer Sit ist Mike Gesicki. Ich frage mich gerade, warum wir so viele Tight Ends nennen, weil die weil wir die eigentlich gar nicht so geil finden. Aber wir haben total lange jetzt über Tight Ends geredet. Und ich setze noch einen drauf und sage, Mike Gesicki ist ein Sit gegen die Bills. 3 Catches für 30 Yards gegen die Patriots. Und die Bills haben Chris Herndon nur bei 37 Yards gehalten. Und deswegen, also die Bills sind einfach eh geil. Ist eh, also ja gut, du magst Josh Allen ja nicht so gerne.
Nee, überhaupt
nicht. Aber die Bills sind eh geil.
Ich hab's dieses Jahr echt mit den Quarterbacks irgendwie. Also ich hab da einige, die ich nicht mag.
Ja, du bist voll der Hater, ey. Gib doch mal Credits, Mann. Der ist doch ein guter Runner, der Josh Allen.
Ja, gut, dann, ja. Ein guter Runner ist halt auch Jonathan Taylor. Trotzdem stellt man den nicht auf Quarterback.
Ja, das wäre mal was, ne? Wildcat all day long.
Ja.
Aber ja, Mike Gesicki ist sitten und die Bills sind geil und Grüße an Manolito Man und ja, alles wird gut.
Sehr gut, auch von mir Grüße. Jetzt kommen wir zu ein paar Fragen von euch, die ich so gesammelt habe über Instagram und auch teilweise Discord. Und die erste Frage an dich geht, und das ist Cooper Kupp oder Terry McLaurin?
Ich nehme McLaurin, weil McLaurin die 1 ist und Cooper Kupp nicht, weil Robert Woods die 1 ist. Ich habe zum Beispiel diese Woche Robert Woods auf 9 gegen die Eagles und ich habe Cooper Kupp nur in Anführungszeichen auf 18 und ich habe McLaurin auf 12, also auch wenn er gegen Patrick Peterson spielen muss, ist er die 1, er wird die meisten Targets sehen und deswegen nehme ich Terry McLaurin. Ich nehme immer die 1 des Teams lieber als eine Nummer 2 des Teams.
Das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt, kann ich nachvollziehen. Ich erwarte tatsächlich diese Woche von Cooper Kupp so ein Bounceback gegen die scheiß Eagles. Also gegen die schlechten Eagles Secondary so.
Es kam nicht aus meinem Mund, ne? Bei mir würde man jetzt direkt unterstellen, dass es wegen Division
ist. Ja, nee, nicht die Franchise generell, sondern einfach die spielerische Komponente ist damit gemeint. Entschuldigung. Ja. Woods und Kupp sind diese Woche gute Optionen, neben übrigens Jared Goff auch, glaube ich. Kupp hat viele Outside-Snaps gehabt in Woche 1. Das kommt ihm irgendwie nicht so gelegen, ne? Also
Nee, gar nicht.
Ist natürlich auch dem Personal geschuldet und allem. Also, ja, mal gucken, wie es in Woche 2 aussieht. Aber ich bin da tatsächlich eher bei Cup. Patrick Peterson, du hast es angesprochen, Top 5 Passer-Rating, wenn targeted. Also, Bottom 5 eigentlich, wenn man aus der Quarterback-Sicht sieht. Und eben auch, ja, Top 10 Coverage-Snaps per Target. Also, er wird einfach nicht angeworfen, weil er eben gut covert. Und da bin ich tatsächlich eher bei Cup diese Woche.
Ist knapp. Ich will gar nicht so tun, als wenn das jetzt eine klare Kiste ist, auch wenn ich die jetzt 6 Spots auseinander habe. Aber ja, Cup, ich kann mir gut vorstellen, dass er da einen Touchdown sehen wird. Aber wie gesagt, ich gehe mit dem Wide Receiver 1.
Okay, dann Quarterback-Frage. Steffen Kehl fragt, Stafford oder Big Ben?
Stafford.
Stafford, alles klar, ich auch. Incognito fragt, Breeze oder Watson? Also ich würde sagen Watson, weil ihr habt Watson wahrscheinlich früher gedraftet als andere und ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht droppen, deswegen ich habe nur einen Quarterback im Lineup, ich starte dann Watson.
Ja, Watson hat halt diesen Rushing-Floor, ne? Der sah ja auch im Opener gegen die Chiefs scheiße aus, hat trotzdem seinen Fantasy-Tag gerettet. Ja, du kannst Watson eigentlich nicht sitten, weil der macht halt aus nichts irgendwas und selbst gegen Baltimore, die werden wieder im Rückstand sein und dann kommt wieder Garbage-Time und hin und her und dies und das und Breeze verliert wahrscheinlich Michael Thomas. Also ja, ich bin auch bei Watson.
Sehr gut. Incognito fragt nochmal, Singletary oder James Robinson?
James Robinson.
Ja, habe ich auch eben schon erläutert. Dann fragt Daniel José Friedel, Gibson oder Kelly starten?
Gibson,
alles klar. Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was sie mit Gibson machen. Gibson ja erste Woche ein bisschen enttäuscht und ich habe immer noch Bock auf Gibson und ich hoffe, Gibson wird die Rolle kriegen, die ja ich von ihm erwartet habe. Die zweite Frage von ihm.
Ja, ich hab die close, aber ich denke, dass Gibson der muss mehr eingesetzt werden im Passing Game und dann wird direkt seine Opportunity halt auch höher und deswegen gegen die Cardinals kann man es auf jeden Fall mal probieren, gegen die Linebacker, ne?
Ja, genau das denke ich auch. Dann hat er noch eine Frage und zwar, kann man Jonathan Taylor vor Aaron Jones starten?
Ja, kannst du auf jeden Fall. Ich habe die Back-to-Back, weil die Lions einfach auch schlecht sind an der Front. Und Aaron Jones habe ich dann dementsprechend auch relativ hoch. Ich habe ihn auf 10, Taylor auf 11. Aber klar kannst du Taylor über Jones starten. Du kannst Taylor auch in die Top 5 packen, ehrlich gesagt. Also sky's the limit, ne, gegen Minnesota. Also Taylor kannst du starten und nicht mehr zurückblicken.
Ja, also ich würde beide starten, ne, wenn ich es könnte. Also ich habe aber Aaron Jones, würde ich vor Jonathan Taylor sehen. Ich glaube, Aaron Jones wird eine richtig geile Woche auch dieses Wochenende haben. Von daher, ja, aber ich habe es ja eben schon gesagt, also Jonathan Taylor ist ein Start von mir. Von daher, was soll ich da jetzt sagen? Ne? Start einfach beide, wenn du kannst.
Ja, wie gesagt, ich habe Jones auf 10, Taylor auf 11. Also wenn du noch einen drüber hast, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Also ja, versuch genau, beide zu starten. Ja.
Dann fragt, fragt, soll ich Fournette und Edelman für Beckham traden? Jetzt sind wir schon in den Trade-Fragen hier, das ist ja hervorragend.
Beckham ist so eine Sache, ne? Das Ding war einfach auch bei dem Spiel gestern, dass Beckham kriegt halt nicht immer den ersten Look, ne? Der hatte zwar die meisten Snaps auch von den Wide Receivern und so, aber irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch? Also Mayfield forced das nicht, ne? Also der forciert das nicht, ja, man kann das deutsche Wort wahrscheinlich forciert. Der forciert das einfach nicht, ne? Dass der Beckham anwirft. Wie viele Tages hatte Beckham? 6 oder 7 oder so, 5? Weißt du das?
Gestern, ich kann es dir sagen, jetzt muss ich gerade reloaden. Wer unser Ding noch nicht kennt, upsidefantasy.shinyapps.io/stats gibt's auch auf Twitter angepinnt, da könnt ihr auch mal gucken oder in der Folgenbeschreibung. Da ja, findet ihr alle Stats von Wide Receivern und wir werden das auch noch um Running Backs erweitern. So, jetzt habe ich geredet, jetzt habe ich vergessen zu klicken hier auf die Cleveland Browns und auf die Woche 2. Odell Beckham hatte 6 Targets für 4 Receptions.
Ja, genau. Also 6 Targets, ne? Das ist nicht das, was du sehen willst von einem Wide Receiver 1. Ja. Das ist nicht das, was du sehen willst, ne? Und deswegen, ist es halt so eine Sache bei Odell Beckham. Fournette kann halt immer noch kommen, die nächsten Wochen und das Backfield so Stück für Stück übernehmen, was uns ja wehtut, weil Roger so geil aussieht. Edelman ist ein Floor-Spieler. Das kommt natürlich drauf an, was für eine Größe hat die Liga. Ne? Wenn es eine 12er-Liga ist, 2 Spieler gegen einen zu traden, ist halt immer ein bisschen schlecht und ein bisschen blöd. Ne? Wenn es eine 10er-Liga ist, in einer 10er-Liga würde ich Beckham über Edelman und Fournette. Aber in einer 12er wäre ich bei Fournette und Edelman, weil du dann halt zusätzlich einen Flex-Spieler hast.
So, die nächste Frage kommt von... Also ich habe noch gar nicht darauf geantwortet. Ich hab mit Beckham auch so meine Probleme, vor allem nachdem er mich letztes Jahr so enttäuscht hat. Würde daher sagen, für den Floor von Edelman und behältst du Edelman, wenn du den Floor brauchst, dann vor allem, wenn du, kommt es darauf an, wie siehst du eben Fournettes Rolle, ne? Ich bin ja großer Rojo-Befürworter und ich würde den Trade auf jeden Fall machen für Odell Beckham Jr., gerade aus dem Grund auch, weil ich denke, Fournette wird nicht mehr so viel involviert. Von daher, ja, kommt so ein bisschen auf die Position an, die du da selbst für dich findest. Dann die nächste Frage, Christoph Schnabel. Emmanuel Sanders oder Tyler Lockett? Die ist fies, ne? Also, ja, jetzt kommt vor allem viel auf Michael Thomas an, ne?
Kommt viel auf Michael Thomas an. Wir gehen jetzt mal davon aus, Michael Thomas ist out. Dann würde ich Sanders spielen über Lockett.
Ja, für Lockett gilt natürlich Ähnliches wie für DK Metcalf. Wenig Passing-Volume, deshalb, ja, ich bin da tatsächlich bei dir, wenn Michael Thomas out ist, ja. Dann die nächste Frage von Leon. Terry McLaurin, Marquise Brown oder Emmanuel Sanders? Und da gilt dann wahrscheinlich Ähnliches, Emmanuel Sanders?
McLaurin.
Tatsächlich McLaurin noch drüber, okay.
Marquise Brown auch drüber.
Ja, ja, ich hätte Marquise Brown tatsächlich als erstes gehabt, dann Sanders und dann McLaurin, wenn Michael Thomas out ist, muss man immer dazu sagen. Dann die nächste Frage von Daniel Web. Jonnu Smith gegen Jacksonville oder Dallas Goedert gegen die Rams?
Ja, Titan ist so deine Spezialität.
Ja, ja. OJ Howard. Nimm OJ Howard vom Waiver-Wire auf. Nein, ja.
Das ist auch eine gute Antwort.
Ja, keine Ahnung. Also, ich bin ja auch großer Dallas Goedert-Fan, deswegen würde ich auf jeden Fall Dallas Goedert nehmen. Auch wenn Jonnu Smith ja gut, also auch einen guten Floor hat, ne? Aber Dallas Goedert hat für mich da. Der bringt mir Punkte.
Ja, ich würde auch Goedert spielen.
Sehr gut. Dann von Matzken 1706 haben wir die Frage, Connor oder AP? Adrian ja, Peterson. Connor. Ja, Connor, okay. Da würde ich auch Connor nehmen, obwohl wir ja gesagt haben, die Steelers Running Backs sind ein Sit. Matzken fragt aber noch eine andere Frage, und zwar Montgomery, Zach Moss oder Joshua Kelly?
Montgomery.
Ja, bin ich auch bei Montgomery. Dann hätten wir die Fragen soweit abgehakt und wir kommen zur Was-wäre-wenn-Rubrik. Und ich frage dich, Raphael, was wäre, wenn Mike Evans wieder weniger als 8 Fantasy-Punkte erzielt?
Immer. Guck mal, wir haben das letztes Jahr eingeführt, wegen Mike
Evans. Ja, genau, deswegen musste er dabei sein dieses Mal.
Und er ist direkt schon wieder am Start. Jo. Also das Gute ist halt, dieses Jahr gegen Carolina spielt halt nicht mehr James Bradbury bei den Panthers. Das ist schon mal gut, ne? Das ist super. Und ich gehe davon aus, dass er über 8 Fantasy-Punkte hat. Ich gehe von einer sehr, sehr guten Woche von Mike Evans aus. Wenn er es nicht hinbekommt, ja, dann müssen wir uns Sorgen machen über Tampa Bay. Aber Mike Evans wird, du wirst es nicht erleben, dass ich den außerhalb der Top 24 Wide Receiver habe, weil der einfach ein guter Wide Receiver ist in echt und dir einfach immer Upside gibt, ja, ne? Also Mike Evans, startest du halt.
Ja, dann behältst du ihn halt und startest die nächste Woche wieder aufs Neue und gehst zur Not wieder genauso unter. Dann, wenn Logan Thomas erneut mehr als 6 Targets sieht.
Dann haben wir den neuen Darren Waller und dann ist er definitiv mal ein Starter, ne? Also ja, geil. Wenn wir den haben, ist doch geil, freue ich mich. Und dann ist er nicht mehr außerhalb der Top 12 Titans, sondern ist auf jeden Fall innerhalb.
Ja, sehr gut. Wenn James Robinson mehr als 15 Fantasy-Punkte erzielt.
Dann ist der Rest of Season immer noch ein Borderline Running Back 2.
Alles klar. Wenn Saquon Barkley wieder weniger als 10 Fantasy-Punkte erzielt.
Dann, was soll ich sagen? Barkley startet hier jede Woche. Selbst wenn er nur 0 Punkte macht. Selbst wenn er jetzt die nächsten 3 Spiele nur 0 Punkte macht und jedes Mal für minus 300 Yards läuft, stellst du ihn einfach auf.
Ja. Genau so ist es. Wenn Zach Moss mehr Touches sieht als Singletary und damit eben auch mehr Punkte macht.
Ja, dann passiert das, was ich ja die ganze Offseason schon gesagt habe. Und ja. Zach Moss ist jetzt schon für mich über Singletary. Ja. Und jeder, der das nicht macht, der ist ein Singletary-Believer oder so, aber
Ja, wir haben es ja quasi beide heute nochmal wieder gesagt. Von daher, ja, nicht überraschend dann in dem Fall. Was machen wir dann mit Singletary? Ist auch ein Hold, ne? Weil Verkauf kriegst du nicht und ja.
Ja, genau. Und der ist trotzdem ein Flexer, ne?
Genau,
ja. Ist trotzdem auch ein Flexer. Wenn du jetzt Nyheim Hines oder Singletary ist halt einfach mal keine leichte Entscheidung, ne? Ja, Singletary oder Antonio Gibson ist auch nicht leicht. Singletary oder Malcolm Brown auch nicht leicht. Singletary oder James White, es ist alles sehr eng, sehr close. Also Singletary ist immer noch ein Flexspieler. Ja. Er wird ja nicht verschwinden oder er wird ja nicht fünf Touches sehen, sondern halt dann nur 10 oder 11 oder so. Der wird halt weniger als Moss haben, aber ist immer noch ein Flexspieler.
Ja, so ist es. Jetzt pass auf, wenn Tre'Quan Smith Wide Receiver Nummer 1 der Saints wird.
Ja, Tre'Quan Smith ist ein deeper Sleeper auf Wide Receiver auf jeden Fall. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Der wird halt so wenig involviert oder bisher so wenig involviert. Drew Brees muss halt auch dann deep werfen, was er ja nicht gerne tut. Also ich würde lieber mit dem Route Runner Emmanuel Sanders gehen als mit Tre'Quan Smith.
Aber was ist, wenn er die Nummer 1 wird? Das ist ja hier die Frage. Jetzt red ich nicht raus.
Ja, ich wollte hier, weißt du, ich wollte diplomatisch und drumherum.
Dafür bin ich sonst immer zuständig.
Eigentlich bist du dafür da, ja. Ja, dann, ja, nächste Woche, wenn Thomas dann jetzt halt irgendwie ausfällt oder so, dann ist immer noch Emmanuel Sanders über Tre'Quan Smith. Und ja, es ist ein interessantes Waiver-Wire-Target dann auf jeden Fall am Dienstag, am Mittwoch, ne? Also dann wird auf jeden Fall die Kohle fließen, aber. Nee, ich glaube nicht dran.
Ja, Michael Thomas wird ja auch irgendwann wiederkommen. Also ja, die Kohle könnt ihr euch sparen. Und jetzt wird es natürlich sehr interessant, Raphael, speziell für dich. Was wäre, wenn Joshua Kelly mehr Touches sieht als Austin Ekeler?
Ja, meinst du, das kann passieren? Also gibt es eine Welt für dich, in der das passiert? Weil für mich hat Ekeler auch zu viel Hate abbekommen. Ne? Der hatte ja nur 20 Touches, also 19 Carries, ein Target nur. Aber 19 Carries sind halt auch einfach mal nicht schlecht, ne? Und wenn da jetzt noch die Targets dazukommen und ein bisschen weniger Carries dafür, mehr halt für Joshua Kelly, können die halt beide sehr, sehr gut koexistieren. Aber ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich Joshua Kelly über Austin Ekeler starten würde. Deswegen, ja, selbst wenn er jetzt mehr Touches sieht, nee. Boah, schwierige Frage. Ich bin total biased. Ich kann dazu wenig sagen, weil ich die ganze Offseason Joshua Kelly gehypt habe. Ja. Deswegen, ich will eher ein bisschen was Negatives sagen, damit ich nicht in meinem Hype verfalle. Deswegen, beantwortest du das.
Ja, das Schwierige ist halt, also, wenn ihr Joshua Kelly nicht habt, dann macht ihr gar nichts, weil dann könnt ihr ihn nicht kaufen. Wenn ihr Joshua Kelly habt, dann würde ich mir überlegen, ihn teuer zu verkaufen. Oder aber, je nachdem, wie er aussieht, ihn dann einfach zu halten, weil er dann der neue Running Back 1 ist, ne? Aber ich stand jetzt, wäre das der Zeitpunkt zum Verkauf. Wenn ihr dann Austin Ekeler Owner seid, dann würde ich tatsächlich auch nichts machen, außer halten und beim nächsten Spieltag wieder neu evaluieren und neu gucken, was mit Austin Ekeler und Joshua Kelly passiert. Also, ja.
Ja, das sind halt diese ganzen Backfields bei Committee und Oh, guck mal, gerade Breaking News. Devonta Freeman is in Philadelphia for a visit with the Eagles and will work out for them per Field Yates. Das ist, warum, frage ich
da mich. Da ist ja
warum
endlich jetzt? Mal die Konkurrenz für Miles Sanders. Ja, und warum jetzt? Keine Ahnung, das macht überhaupt keinen Sinn.
Warum jetzt? Das macht gar keinen Sinn. Ne? Jetzt ist er bei 100%, soll spielen und jetzt laden die den ein.
Eagles halt. Ja. Jetzt habe ich doch gegen die Eagles gehetzt. Halt, ne? Scheiße.
Ja, schon wieder. Ja,
ich mache mir keine Freunde mehr bei denen.
Nee, der Zug ist abgefahren.
Ja. Naja, um das Ganze wieder die Wogen zu glätten, kommen wir doch einfach zu Christians Codekicker der Woche. Mein Codekicker der Woche ist Rodrigo Blankenship von Indianapolis. Die spielen gegen Minnesota. Rodrigo Blankenship ist 4% owned und alleine wegen des Swags, wegen seiner Brille, Rodrigo Blankenship ist einfach ein super geiler Typ. Hast du Rodrigo Blankenship gesehen?
Ja, ich habe das gesehen auf einem Foto und ich habe gedacht, ob das jetzt ernst ist oder ob das irgendwie ein Spaßfoto ist, weil warum hat er diese Brille an?
Ja, damit er sieht und ein Field Goal trifft. Das ist doch die Sache. Wir suchen doch hier Leute, die Field Goals schießen.
Edgar Davids hat das auf jeden Fall besser gelöst, ne? Indem er dann halt eine frische Brille angezogen hat und nicht sowas.
Ich finde es super geil. Ich feiere es mega. Also Rodrigo Blankenship ist schon mein Gartner München des Jahres 2020. Ich bin all in für Rodrigo Blankenship. Die Red Zone Efficiency der Indianapolis Colts, wie wir alle wissen, hat die nichts zu sagen. Ich sage sie trotzdem. Ist für Kicker Top 5 quasi, also super gut für Rodrigo Blankenship. Ja, die haben hohes Over-Under, das ganze Spiel. Das heißt, es gibt Field Goal Opportunities auf beiden Seiten, dann eben auch für Rodrigo Blankenship. Und das Spiel ist im Dome. Wie wir alle wissen, müsst ihr natürlich jetzt darauf achten, dass das Dach dann eben auch geschlossen ist in dem Dome.
Genau. Ist das Dach zu, werden die Kicker immer besser in der Percentage sein, in der Field Goal Completion Percentage. Gibt's sowas? Heißt das so?
Nee. Ja, das haben wir, das heißt so, ja.
Ja, ja. Also wie Dach zu heißt immer, Kicker sind gut.
Ja. Christians Kicker der Woche, deshalb bei geschlossenem Dach Rodrigo Blankenship Indianapolis.
Jeder, der neu zuhört, ne, und nicht weiß, dass das, ne? Du weißt schon, dass das, ne? Das müsst ihr euch jetzt selber denken, dass das, ne? Der denkt sich jetzt so, boah, krass, echt, Dach zu, Kicker gut.
Ja. Das ist ja auch wirklich, also das habe ich ja wirklich evaluiert. Das ist, ja im Dome, wenn das Dach zu ist, dann ist die Field Goal Percentage besser als draußen und so. Aber wenn das Dach offen ist im Dome, dann ist die Field Goal Percentage schlechter.
Dann,
das habe ich, dann, dazu empfehle ich die Folge mit Michael Glock. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Da geht es um die Donnerstag-Bundesliga und Kicker und Defenses. Werdet ihr finden, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, hochscrollt, je nach Plattform, wie auch immer. Ja, also dementsprechend Rodrigo Blankenship, holt ihn euch, der wird euch die Sache ritzen. Ich glaube, den hatte Ole tatsächlich
letzte Woche. Wir haben noch eine Breaking News. Ja? Wir haben noch eine Breaking News. Kyle Shanahan sagt, George Kittle will be out.
Ja, geil.
Das heißt, ihr startet Jordan Reed und Raheem Mostert.
Ja, so ist es. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hat er auch was zu Brandon Ayuk gesagt?
Nee, das steht
hier. Ja, geil, schöne Scheiße. Den habe ich ja übrigens letzte Woche in, ich glaube sogar zwei Ligen aufgestellt, weil Sleeper wollte mir ja irgendwas Böses am Wochenende, hat mir am Sonntag noch eine Push geschickt, von wegen Brandon Ayuk is expected to play. Ich weiß nicht, warum ich die Nachricht bekommen habe, aber naja, wie du
machst. Wir haben noch eine, Lindsay ist auch officially
Ja, out. Genau, das hatten wir schon, ja, genau. So, ich hoffe, jetzt haben wir alle News. Rodrigo Blankenship nochmal erwähnen, weil ich den so geil finde. Von Georgia übrigens, ne? Also Raphael?
Mein College, ja.
Deswegen.
Mal gucken, ob ich mit meinem nächsten Pipeline Ride da einen Kicker aus Georgia nochmal kriege.
Wir sollten Kicker einführen bei uns in der Pipeline. Egal.
Wir sollten eigentlich Kicker einführen. Ja. Also noch eine Injury. Also ich meine, wir nehmen halt gerade auf, ne? Das kommt jetzt halt gerade. Mike Evans was a full participant today and is off the injury report. He's good to go. Chris Godwin, concussion is doubtful.
Okay, ja, sehr schön. Also genau das, was wir eben schon angesprochen hatten, ändert sich nichts. Komm, bevor du noch eine News kriegst, würde ich sagen, wir sind am Ende des Starts des Saturdays. Ja, mir hat's Spaß gemacht, dir wahrscheinlich auch, wie immer. Lasst uns Feedback da und seid am Start, wenn wir Dienstag unsere Waiver-Wire-Empfehlung geben. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.